Zwischen den beiden Aufnahmen des jiddischen Wiegenliedes liegen der Zweite Weltkrieg, die Shoah, einige Weltreisen und 84 Jahre.
Mein Name ist Rainer Lotz. Ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieur.
Schätze auf Schellack. Jüdisches Musikleben zwischen 1933 und 1938. Eine Sendung von Johanan Schelljem.
Der Jazzhistoriker Rainer Lotz ist der Katalysator einer kriminalistisch anmutenden Ermittlung, die zur Erschließung eines Schellack-Schatzes führte, der lange als verschollen galt. Rainer Lotz ist es zu verdanken, dass ein Bereich der jüdischen Kultur unter dem Hakenkreuz ausgeleuchtet worden ist, der großen Reichtum und viele Widersprüche offenbart und das Wirken jüdischer Künstler zu einer Zeit, da der Antisemitismus als mörderische Triebkraft der Politik entwickelt worden ist.
Wer von euch, meine jüdischen Freunde, in der heutigen Zeit der stärksten Bedrohung einer Zeit, wie sie in ihrem Ernste und ihrer Tragik seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr vorhanden war, wer bei Fuß steht, erkennt nicht die Forderung der Stunde.
Der Aufruf des Vorsitzenden Julius Brodnitz vom Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens aus dem Jahre 1930 eröffnet die Dokumentation. Die erste von 11 CDs mit über 14 Stunden Musik und einem Film über die Arbeit jüdischer Musiker und Komponisten im Schatten der 5 Jahre des von den Nazis diktierten jüdischen Kulturbunds, dessen Geschichte die Spannungen erhellen, unter denen diese Schellack-Platten aufgenommen worden sind.
1893 wird der Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens gegründet. 1928 ist der Wirtschaftsboom der Weimarer Republik vorbei. Nach dem Zusammenbruch der Börsenkurse ernennt Reichspräsident von Hindenburg Heinrich Brüning zum Reichskanzler. Der Zentrumspolitiker ruft im zerstrittenen Reichstag Neuwahlen aus.
Ein großer Teil von euch ist diesen Gefahren gegenüber blind oder glaubt, dass wir, eine kleine Minderheit, gegen die große Mehrheit der Gegner nichts ausrichten können. Ganz falsch. Nur derjenige ist verloren, der sich selbst aufgibt.
3 Millionen Arbeitslose leben im Reich. Die Arbeitslosenquote liegt bei 14%. Arbeiter flüchten sich zur KPD, Bauern und verarmte Kleinbürger zur NSDAP. In dieser aufgeheizten Atmosphäre finden die Reichstagswahlen des September 1930 statt.
Es hilft uns nicht, wenn kluge Leute uns sagen, dass der Nationalsozialismus lediglich eines der Auffangbecken der Unzufriedenen darstellt und dass mit Änderung unserer Wirtschaftslage auch diese traurige Erscheinung schwinden wird. Wir können dies nicht untätig abwarten. Wir müssen unsere Pflicht erfüllen und in jeglicher Form für Aufklärung sorgen.
Bereits seit 30 Jahren kämpfen Ludwig Holländer und Julius Brodnitz zu dieser Zeit im jüdischen Zentralverein gegen den Antisemitismus im Reich.
Der Nationalsozialismus führt unser deutsches Vaterland mit Sicherheit in das Elend.
Aus Sorge vor der Radikalisierung in der Krise stellen sie sich vor ein elektrisches Mikrofon, besprechen eine doppelseitige 25-Zentimeter-Schallplatte und rufen zur Reichswahl am 14. September 1930 auf.
Deutsche Juden, lasst eure Führer nicht im Stich!
Einen Monat vor der Wahl wird diese Schallplatte im Zentralverein ausgelegt und zum Preis von 2,50 Mark in der Berliner Lindenstraße 13 verkauft.
Alle deutschen Juden müssen uns helfen. Jede Differenzierung bei dieser Arbeit bedeutet eine Sünde am Judentum.
Die Folgen der Wahl sind 18,3% der Stimmen für die NSDAP. Nach den Sozialdemokraten stellen sie mit 107 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion. Der Wahlerfolg der Nationalsozialisten vertieft die Krise. Ausländische Investoren ziehen ihre Gelder ab. Gewalt herrscht auf den Straßen, Juden werden aus dem öffentlichen Leben verbannt.
3 Jahre später, im Juni 1933, wird der Jüdische Kulturbund als Zwangsgemeinschaft gegründet. Die im Reich lebenden jüdischen Künstlerinnen und Künstler sollen unter dem Diktat von Goebbels Reichskulturkammer die Werke jüdischer Künstler nur noch für Juden spielen dürfen. Das Freikorpsmitglied Hans-Heinrich Hinkel, NSDAP-Parteimitglied Nummer 287, unter Goebbels aufgestiegen zum SS-Standartenführer und Reichskulturwalter, führt die Verhandlungen. Ihm geht es um die Einhegung der jüdischen Kultur im Dritten Reich und um die Wahrung der Reputation der NSDAP im Ausland.
Im Theater wurde getrunken, gelacht und Rumba getanzt. Draußen wurde gemordet, zerstört und geplündert.
20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wirft das Augstein-Magazin Der Spiegel einen Blick auf die Tage um den 9. November 1938 herum.
Die Kristallnacht war kaum vorüber, da ging im jüdischen Theater in Berlins Kommandantenstraße das harmlose Schauspiel Regen und Wind über die Bühne. Damit die Premiere termingerecht stattfinden konnte, hatte NS-Staatskommissar Hans Hinkel schnell noch ein paar jüdische Schauspieler aus der KZ-Haft entlassen. Denn, so hatte er dem Reichsverband der jüdischen Kulturbünde in Deutschland befohlen, sie haben zu spielen.
Wenn er Leibke ist, kein Amerika gefahren, hat sein Weibel stark geklopft. Die fuhrt weg, oi weh zu meinen Juren, hat Leibke zu ihrer Säu gesucht. Ich fuhr weg. In die weite Welt mit der Nusse wird mir Gott beglicken. Die wirst sehen, finde mir schon Geld, will ich dir eine Schiffskarte schicken. Gedenke, Leibke, die lässt mich mit der Kind. Auf der Schiffskarte soll sie bald aufspuren. Heu Sorge nicht, Reisen, bleib sie mir gesehen. In der Leibke ist er weggefuhren. Der Schule mit Leibke kann Amerika gekommen, geworden dort eine Maschine. Stark sie der Arbeit, hat er sich genommen, geworden dort ein größer Verdiener. In der Leibke lebt in einem Land, in dem er ist, in der Biolkollerei. Nur schreib mal Briefe, lässt sie sein Weiber.
Die erste Schellack-Platte aus dem Hause Semmer enthält 11 Aufnahmen. Pinkas Lavender mit seinem Pianisten Janowski am schwachten Konzertflügel eröffnet die Semmer-Plattenproduktion mit dem Volkslied Lepka fährt nach Amerika. Es wird in 2 Teilen eingespielt. Dabei greift Hirsch Levin in seinem neuen Schellack-Verlag Semmer in der Grenadierstraße 38 zu Berlin auf eine Aufnahme der Artiphon zurück. Die Hauptmarke des Hermann Eisner Schallplattenkonzerns hatte 1932 geschlossen werden müssen.
In der Leibke wie ein Sport hat sich heute gepitzt, wer weiß, er versteht alles Ding. Mit der Lachsleut läuft der Rimm verschwitzt, er will er kaufen, aber er lernt in dem Ring. Nur plötzlich macht ihm die Mäudere Mann, in sein Weib in die Kind. Geschrieben hat Leibke, kein Russland, aber Riewele geschwind.
Der Zwangscharakter des Jüdischen Kulturbunds zwischen Kollaboration und Widerstand verzögert die Aufarbeitung seiner Geschichte. Scham und Schuldgefühle verstellen den Blick zurück. So sind es Seiteneinsteiger wie die freien Journalisten Volker Kühn, Henrik M. Broder und Eike Geisel, die sich der jüdischen Protagonisten auf der Bühne unter dem Hakenkreuz annehmen. Ein Auszug aus dem Spiegelartikel über das Leben jüdischer Künstler und die Veranstaltungen des Kulturbunds unter dem Hakenkreuz.
Und sie spielten, Verfolgte vor Verfolgten, auch später noch und immer auch noch Komödien. Im Berlin Adolf Hitlers servierten jüdische Kabarettisten gemischtes Kompott. Ein anderes jüdisches Kabarettprogramm hieß Essig und Öl. Im Sommer 1939 erheiterte eine jüdische Gräfin Maritza in 25 ausverkauften Vorstellungen fast 20.000 nicht emigrierte und noch nicht verschleppte Juden der Reichshauptstadt. 1940 durften die Verfemten über Molières eingebildeten Kranken lachen.
1965 erst fasste sich der nach Jerusalem emigrierte Kulturbund-Mitarbeiter Herbert Frieden ein Herz und veröffentlichte seinen Rückblick über jüdisches Theater in Nazi-Deutschland im Tübinger Mohr Verlag.
Der Vorhang von diesem makabren Theater, von dem arische Volksgenossen kaum etwas wahrnahmen, fiel endgültig erst im August 1941. Franz Molnars leichtsinniges Spiel im Schloss wurde zum Endspiel des geduldeten jüdischen Kulturlebens im NS-Staat. Die jüdischen Kulturbünde wurden verboten, ihre Besitztümer konfisziert, ihre Mitarbeiter verhaftet.
Es war kurz nach der Eröffnung der von Scharoun entworfenen Berliner Philharmonie in den 60er Jahren, als meine Mutter in der Pause eines Konzertes des großen Violinvirtuosen Nathan Mielstein zu einer ebenfalls im Berliner Untergrund überlebenden Freundin angesichts einer großen Zahl von jüdischen Zuhörern feststellte, die Atmosphäre sei so irre schön wie bei einem Kulturbundkonzert.
Erst 1992, drei Jahrzehnte drauf, kann sich Andreas Nachama freuen, der Sohn des aus Thessaloniki geretteten Berliner Kantors Estrongo Nachama besucht die Ausstellung »Geschlossene Vorstellung« in der Akademie der Künste. Hendrik M. Broder und Eike Geisel haben eine Ausstellung kuratiert, die den Reichtum der künstlerischen Produktion im Schutze des Kulturbundes mit vielen bis dahin verschollen geglaubten Dokumenten und Erinnerungen ihren Respekt erweisen. Andreas Nachama, heute geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, erinnert sich an seine Verwirrung nach dem Konzert. Er schreibt:
Auf dem Weg nach Hause wurde mir erläutert, was es mit dem Kulturbund auf sich hatte. Nun wollte ich wissen, wie es sich mit dem Irre schön verhielte. Waren diese Veranstaltungen nun schön irre oder tatsächlich irre schön gewesen, wollte ich wissen.
Die Wahrheit zwischen den Zeilen ergibt sich aus einem seltsamen Widerspruch.
Einerseits beklagen damalige Akteure wie damalige Zuschauer den unerträglichen Ausschluss vom allgemeinen Kulturleben Berlins, von den Kulturinstitutionen und von ihrem Publikum. Sie ereifern sich über die Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten, die bis in die Künstlergarderobe reichte. Doch für diejenigen, die es damals erlebten, bleibt ein Kulturbundkünstler ein Kulturbundkünstler. Und das heißt so viel wie einer oder eine von uns. Einer oder eine, auf den oder die man sich verlassen kann.
Ich reise auch viel und bin einfach neugierig. Ich bin mein ganzes Leben über neugierig gewesen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich 1992 mich mit irgendwelchen Exponaten beteiligt habe an der Ausstellung über den jüdischen Kulturbund.
Rainer Lotz, Bonner Ministerialbeamter AD.
Und in dieser Ausstellung, die einen Katalog produziert hat, war ein Nebensatz, in dem wurde gesagt: Es gibt Gerüchte, dass die Mitglieder des jüdischen Kulturbundes auch Schallplatten aufgenommen haben. Wir, die Ausstellungsmacher und Katalogkuratoren, sind da nicht weitergekommen. Und dann habe ich mir gesagt, aha, Challenge and Response. Und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht.
Zum Team gehörten neben der Schellack-Plattensammlergemeinde auch der Musikdozent und Chorrepetitor Axel Weggen. Der Leiter des Synagogenchores der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, selbst Schellack-Sammler, erinnert sich.
Mein Urgroßvater, nachdem er zurückgekommen ist aus der Emigration, besaß eine einzige Schallplatte, die Emigration und alles überlebt hat, wo auch noch das Verkaufsschild draus ist. Das war eine Schallplatte von Anfang der 20er Jahre, die er damals in Essen erworben hat. Und da ist noch der Aufkleber drauf, jüdische Buchhandlung in der Turmstraße in Essen. Das war ein vorwiegend von Ostjuden besiedelter Bezirk der Essener Innenstadt. Und da gab es eben auch eine jüdische Buchhandlung mit Schallplatten, genau wie es die dann in Berlin auch gegeben hat, in dem sogenannten Scheunenviertel. Aber bis zur ersten SEMA-Lucraphon-Platte hatte sehr, sehr lange gedauert. Da wurde ich erst durch einen anderen Sammler, auch jüdischer Herkunft, darauf aufmerksam gemacht, dass dergleichen überhaupt existiert. Und es fehlten auch Unterlagen und die Platten waren ja nun auch ausgerechnet aus den 30er Jahren, also wurden publiziert, das während der Nazizeit. Das ist ja überhaupt das Spannende. Und die sind heute ganz extrem selten und von manchen, ja, wir haben wirklich weltweit geforscht, dürfte man davon ausgehen, dass sie nur noch in einem Exemplar vorhanden sind. Andere konnten nicht aufgefunden werden. Und diese Box Beyond Recall war ja der Versuch, im Grunde die teilweise vorhandenen Kataloge zu rekonstruieren.
Nach dem Ausschluss aus der Öffentlichkeit veröffentlichten nur noch zwei kleinere, in Berlin ansässige jüdische Firmen regelmäßig Schallplatten mit Aufnahmen jüdischer Komponisten und Interpreten. Die hebräische Buchhandlung von Hirsch Levin mit der Marke Semmer in der Grenadierstraße 28 und das Spezialradiohaus Lucra von Moritz Levin mit dem Label Lucraphon. Den Katalogen dieser Schellack-Plattenverlage folgt vornehmlich die vorliegende Edition.
Es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Individuen, die zufällig denselben Nachnamen hatten, aber miteinander überhaupt nichts zu tun haben, nicht verwandt waren, nicht versippt, nicht verschwägert. Der eine war ein sehr assimilierter Westjude, der, ich könnte in Anführungsstrichen sagen, der hatte vergessen, dass er Jude war, bis ihn die Nazis daran erinnert hatten. Und sein Schallplattenrepertoire war das einer normalen Schallplattenfirma. Der hat Tanzmusik gemacht, der hat moderne Unterhaltungsmusik gemacht und Klassik gemacht, aber natürlich auch jüdisches Repertoire, synagogale Gesänge und Kleinkunst, würde man heute sagen. Und der lebte im Westend und hat seine Firma erst gegründet nach 1933. Also das ist wirklich erstaunlich. Der hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass dieser Nazi-Spuk lange dauert und hat seine Firma erweitert, hat zusätzlich noch eine Schallplattenfirma gegründet. Das war der Moritz Levin. Und der andere, Hirsch Levin, der war das genaue Gegenteil.
Hirsch Levin ist ostjüdischer Herkunft gewesen, aus dem heutigen Litauen, also aus Wilna, aus der Gegend kam er. Und deswegen ist da auch ein Schwergewicht an Chasanot, also sprich jüdischem kantoralen Gesang und eben auch jiddischen Platten, die sich in Berlin nun nicht so sehr gut verkauft haben dürften. Also die letzteren, sprich jiddische Platten, weil eben natürlich die deutschen Juden haben kein Jiddisch gesprochen, haben sogar eher mit Verachtung darauf hinabgesehen. Es dürfte also da eher ein kleiner Kreis gewesen sein, der sich diese Platten zugelegt hat.
Bruder Lech Ahem, Brüder nach Hause, singt 1936 Israel Bakon für Hirsch Levins Plattenlabel Semmer in Berlin.
Ihr müsst mir Fuß aufhören, muss ich will euch erklären, weil euer Teufel liegt doch darin. Weiß es, ist euch wichtig, in Hilfe sei ich nötig, verschreiben will ich euch eine Medizin. Sie sagt, euer Ruhe, euer richtige Jeschue, ab den Namen, weil es ist schon jetzt die Zeit. Euch helfen alle Mises, ihr lebt nur durch den Krisis, von Schmerzen leiden, werdet ihr bald befreit. Läuft mir aus, ich weiß, Alek choy mi khvus si khayz Ahay mahay mahay oy brider le khay choy im bald 2000 yor vir benk noch dein jetzt git men ne khat di shagleten wo jelos dir sie ich bet nahay moy brider le khay Ahay mahay mahay oy brider le khay An eigenem Lich ist hacke Weulen an jenei. Nehmt versetzt du's letzte Herr, ab in ich sein in der Fremd. Ach hey, moi, Friede, ach hey.
Der Sänger dieser Aufnahme sei eine fulminante Entdeckung Hirsch Levins, schreibt Micha Michalowitz am 6. Mai 1937 im israelitischen Familienblatt.
Der freundliche, sympathische Mann in dem Laden hat da einen jungen chassidischen Sänger für sich entdeckt. Bakon, Israel Bakon. Und er hat ihn eine Reihe sehr schöner alter Lieder für sich singen lassen. Das ist schön und echt und lässt einen tief hineinblicken in die Seele des jüdischen Volkes, das in den Ländern des europäischen Ostens in einer geschlossenen Kultur gelebt hat und noch lebt. Die Stimme, die aus dem Apparat in den kleinen Laden hineinströmt, ist voll Glanz und Jugend, aber sie ist zudem überweht von der Dunkelheit einer tausendjährigen Gollusnot.
Du weißt, ihre Scheune, wer ich bin. Ich weiß eine wer ihr sei. Ai, 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 dacht sich mir, als ihr sind a bissele Hasen in a bissele Hanna. Abisali getrock min abisale neim. Ach, hasen bin ich, takio.
Ja, der war aus Chrzanów, das ist in Westgalizien, ist er geboren 1910 und er ist gerade mal knapp 33-jähriges im KZ Berzec ermordet worden. Und er stammte auch aus einer Katorenfamilie und die Familie ist erstmal geflüchtet von polnischen Pogromen bis nach London. Und sein Vater ist dann Kantor geworden in einer der kleinen polnischen Stiebeln, die es damals im Scheunenviertel gab, interessanterweise auch in der Grenadierstraße wiederum, wo eben das Geschäft von Herr Schlebin war. Und ich denke, es ist auch da wieder die Nachbarschaft gewesen, dass er von eben seinem Sohn gehört hat, ist wahrscheinlich in die gleiche Synagoge sogar gegangen, wird ihn live erlebt haben und hat ihn sich sofort geholt. Weil er ist tatsächlich ein Exklusivartist, er war ja auch noch sehr jung, er hat seine Platten ausschließlich für die Labels des Jüdischen Kulturbundes gemacht, nämlich für SEMA und eben auch für die andere Firma Lucrafon. Und hier haben wir ein hochinteressantes Spektrum des Repertoires, was er aufgenommen hat. Avraham Rachamim, Vater des Erbarmens beispielsweise.
Eines der intimsten Gebete an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Die grausame Tonqualität mag daher rühren, dass die Schellackplatte restauriert werden musste oder es andere Hindernisse gab, wie der New Yorker Komponist Alan Byrne erläutert, Gründer des Semmer-Ensembles, das auf seiner CD Rescued Treasures einige Titel neu aufnahm.
The recordings were lost forever and Rainer Lotz, this German gentleman, jazz record collector actually, goes around the world to see what he can find and manages in a period of 4 or 5 years to find every single one of them. And sometimes using pretty indirect ways.
Diese Aufnahmen waren also die letzten ihrer Art. Rainer Lotz bereiste etwa 5 Jahre lang die ganze Welt, um sie zu finden. Zuweilen fand er sie auf recht seltsamen Wegen. Manche Erben wollten ihm ihre Schellackplatte nicht anvertrauen. Sie schämten sich, weil auf der einen Seite liturgische Gesänge aufgezeichnet waren und auf der anderen Seite kabarettistische Schwänke. Also nahmen sie die Lieder auf Musikkassetten auf und während der Aufnahme veränderten sie den Pegel und die Geschwindigkeit. Die Aufnahmen waren einfach unbrauchbar. Das Ganze klang in etwa so. Also heuerte Rainer Lotz einen Tontechniker an, der diese Veränderungen rückgängig machen konnte und den Originalklang wiederhergestellt hat.
Distortion that was put into the recording, and lo and behold, we get something that sounds exactly like the original recording coming out of that.
Herr Schlewin, Gott sei Dank, es sind dadurch einige Platten erhalten geblieben. Herr Schlewin ist später emigriert nach Palästina und hat da das erste dann israelische Plattenlabel gegründet, nämlich Het Arzi. Und er hat einige dieser Platten von Israel Bakon dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Israel veröffentlicht unter dem Het Arzi-Label, also von den alten Sema-Matrizen tatsächlich.
Anfang 1939 kehrt er mit seinem jüngeren Bruder Isaac aus Berlin nach Polen zurück und nimmt eine Anstellung an der Ahavat Reim-Synagoge in der Spitalnerstraße in Krakau an. Nach der deutschen Besetzung des Landes flüchtet Bakon nach Kolbuschowa, von wo die Familie 1941 in das Ghetto von Tarnów verschleppt wird. Seine Gesänge bringen den Leidensgenossen Tröstung und retten ihm selbst zunächst das Leben, nachdem ein deutscher Offizier an seiner Stimme Gefallen gefunden hat. Anfang 1943 wird Israel Bakon zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn in dem Vernichtungslager Belzec in der Kreishauptmannschaft Zamość bei Lublin im sogenannten Generalgouvernement ermordet.
Dies Neujahrsgebet ist eine der letzten Aufnahmen von Israel Bakon.
Lucrafon wiederum ganz anders. Da war man weitaus offener. Es gab also da jüdische Tanzmusik, also von jüdischen Interpreten gespielt oder eben halt quasi verjäste Versionen von auch jüdischen Liedern. Dann gab es Werke aus dem sogenannten klassischen Bereich, also von jüdischen Komponisten natürlich auch. Und anderes Beispiel, das war am Anfang noch möglich, Paula Salomon Lindberg, die von Bach, Johann Sebastian Bach aufgenommen hat, Bist du bei mir, und eine Arie aus dem Elias, die große Altarie, Sei stille dem Herrn, und eine weitere Platte auch mit jüdischen Liedern.
Axel Weggen hat die 95-jährige Paula Lindberg noch in New York kennengelernt. Hier ihre Aufnahme von 1937 mit Johann Sebastian Bachs Bist du bei mir, Bachwerkeverzeichnis 508 aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach.
Traf es sich so, dass ich diese Paula Salomon Lindberg noch persönlich gekannt habe. Sie war von unglaublicher geistiger Frische. Sie ist gestorben mit 102 Jahren. Und ich habe sie kennengelernt, da war sie Ende 95 und unglaublich fit und eine großartige Quelle natürlich auch, weil sie, man brauchte nur einen Namen zu erwähnen und sie sprühte plötzlich von Informationen. Und diese beiden Platten, die sie eben für diese Firma Lucrafon gefertigt hat, haben da Eingang gefunden und einige andere weitere, die ich in meiner Sammlung dann fand. Also insgesamt dürfen es vielleicht 15 Platten gewesen sein. Klingt nicht viel, ist aber tatsächlich unglaublich viel, wenn man berücksichtigt, wie wenig von diesen Platten erhalten geblieben sind. Musik.
Andreas Weisgerber. Der Andreas Weisgerber war eigentlich ein Wunderkind in den 10er, 20er Jahren, hat einige Schallplatten gemacht für kommerzielle Marken in Berlin und ist dann von der Bildfläche verschwunden.
10 Jahre hatten Rainer Lotz, Axel Weggen und viele andere geforscht. Sie hatten über 100 Schellackplatten und einen Film zusammengetragen. Und das auf derartige Mammutprojekte ausgelegte Label Bear Family Records als Verlag gewonnen. Die gesamten archivarischen Recherchen wurden in eine CD-Box überführt. Mehr als 14 Stunden Gesang und ein zionistischer Film mit Andreas Weisgerber wurden auf 11 CDs und einer DVD gepresst. Viele Geschichten birgt die Box. Ein über 500 Seiten starker Band voller Informationen und Fotografien auf Hochglanzpapier berichtet von den Protagonisten der jüdischen Kultur, die im Schatten des Kulturbundes eine Toleranz entwickelte und das ihnen zugewiesene kleine Reservat in einen Freiraum verwandelte. Ein Grund, warum das jiddische Volksgut nun auch von deutschen Juden genossen worden ist und man sich in irre schöner Atmosphäre über ein Couplet von Willi Rosen freuen konnte.
Wenn ich den Text nicht weiter kann, der Text und die Musik sind von mir. Noch Glück, man sieht mich stets am Radio schalten oder ich sitze am Klavier. Doch mit dem Text ist es verhext, ich kann die Worte nie behalten, aber ich habe ein Rezept dafür. Wenn ich den Text nicht weiter kann, sing ich tralalalalalala und fang nochmal von vorne an.
Bedroht von Hassparolen, Berufsverbot und Lagerhaft spielten jüdische Deutsche Freie Welt und wiegten sich zum Tango von Sid Case Fellows Les mots que j'adore.
C'est me donner le meilleur de la vie. Je ne désire que ton sourire, à ton caprice mon âme est asservie, et je soupire quand tu n'es pas là.
Es gab Oper, es gab zeitgenössische, ernste Musik, also das gesamte Repertoire, wobei Hirsch Levin sich auf jüdisches Repertoire konzentriert hat und der Moritz Levin eben auch andere Sachen, auch Chansons und Kabarett von Willi Rosen oder Dora Gerson, die ein sehr tragisches Schicksal hatte, die im Holocaust umgebracht wurde, kurzzeitig mal mit dem, glaube ich, mit dem Veit Harlan verheiratet war, der sie dann, man könnte ruhig sagen, verstoßen hat, der sie von ihr hat scheiden lassen, dann diesen unsäglichen Film Jud Süß gemacht hat. Und die Dora Gerson ist dann mit ihren Kindern, versuchte sie aus dem besetzten Frankreich in die Schweiz zu kommen, ist von den schweizerischen Behörden wieder zurückgeschickt worden und ist dann wieder in die Fänge der Behörden gekommen, ist deportiert worden und ermordet worden.
Ein
Schellackplatten sind zerbrechlich und der Jüdische Kulturbund diente im Dritten Reich als Abstellgleis für jüdische Musiker vor der Deportation. Der Sänger Lawrence Glamberg und die jungen Musiker um Alan Byrne eigneten sich die kulturellen Schätze ihrer Altvorderen an und interpretierten sie nach 84 Jahren neu.
Schätze auf Schellack. Jüdisches Musikleben zwischen 1933 und 1938. Eine Sendung von Johannan Schellje.
Vergesst in den Blick lächeln zu